Wir kommen heute Abend zum sechsten und damit zum letzten Kapitel im Galaterbrief. Paulus gibt uns auch in diesem sechsten Kapitel wieder ganz wertvolle, konkrete Anweisungen für unser Leben als Christen. Diese Einzelanweisungen für ein christliches Leben sind, und das ist ganz, ganz entscheidend, ebenso wie die Anweisungen in Kapitel 5, immer im Zusammenhang zu sehen mit dem, was Paulus in Kapitel 1 bis 4 gesagt hat. Zuerst ging es da in diesen Kapiteln 1 bis 4 um die Entstehung unseres Glaubens, um die Grundlage unseres Glaubens, um den einzigen Weg zur wirklichen Gerechtigkeit, die vor Gott einen Wert hat. Und erst nachdem dieses Glaubensfundament klar ist, kann die Rede von dem sein, was dann auf diesem Fundament aufgebaut werden kann. Wer dieses Fundament des Glaubens nicht hat, und das war damals so und das ist heute so, der wird mit diesen Einzelanweisungen, die hier stehen, überhaupt nichts anfangen können. Wer noch kein von Jesus erneuerter Mensch ist, der wird es auch bei noch so großer Anstrengung nicht schaffen, dem Glauben entsprechend Frucht zu bringen. Paulus hat das immer wieder am Verhalten der Juden und ganz besonders am Verhalten der Irrlehrer damals in Galatien deutlich gemacht. Und heute, auch heute muss das ganz deutlich gesagt werden. Denn es gibt auch heute nicht wenige Versuche, dass sich Menschen mit eigenem Verhalten, mit eigenen Verdiensten vor Gott gerecht machen wollen. Und das geht nicht. Das ist nicht nur ein vergeblicher Heilsweg, sondern solche Versuche zerstören auch die Gemeinschaft und die Einheit innerhalb der christlichen Gemeinde. Mit der Warnung vor dieser Zerstörung der Einheit beginnt Paulus diesen letzten Abschnitt in Kapitel 5, Vers 26. Ich lese Galater 5, 26 bis 6, Vers 18. Paulus schreibt: Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden. Liebe Brüder, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid, und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Denn wenn jemand meint, er sei etwas, obwohl er doch nichts ist, der betrügt sich selbst. Ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk, und dann wird er seinen Ruhm bei sich selbst haben und nicht gegenüber einem anderen. Denn ein jeder wird seine eigene Last tragen. Wer aber unterrichtet wird im Wort, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allem Guten. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen. Seht, mit wie großen Buchstaben ich euch schreibe mit eigener Hand. Die Ansehen haben wollen nach dem Fleisch, die zwingen euch zur Beschneidung, nur damit sie nicht um des Kreuzes Christi willen verfolgt werden. Denn auch sie selbst, die sich beschneiden lassen, halten das Gesetz nicht, sondern sie wollen, dass ihr euch beschneiden lasst, damit sie sich dessen rühmen können. Es sei aber fern von mir, mich zu rühmen als allein des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch den mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern eine neue Kreatur. Und alle, die sich nach diesem Maßstab richten, Friede und Barmherzigkeit über sie und über das Israel Gottes. Hinfort mache mir niemand weiter Mühe, denn ich trage die Mahlzeichen Jesu an meinem Leibe. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist, liebe Brüder. Amen.
Ich
beginne mit Vers 26. Wo unser Verhalten nach bestimmten Leistungskriterien gemessen wird, da will der eine in der Gemeinde den anderen übertreffen. Und da geht es darum, seine eigene Ehre herauszustellen. Und da entsteht dann sehr, sehr schnell Neid und Überheblichkeit anderen gegenüber. Jesus selber hat bereits immer wieder auf diese schlimme Gefahr hingewiesen. Etwa mit dem Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner in Lukas 18, Vers 10 bis 14. Der Pharisäer, und ich denke, das ist uns allen bekannt, der Pharisäer betet dort in ganz auffallend anmaßenden Worten und sagt: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute oder wie dieser Zöllner da. Und dann zählt dieser Pharisäer seine frommen Leistungen auf, die ihn weit, scheinbar sehr weit, über allen anderen hinausheben. Er macht sich selber groß, indem er auf den Mangel anderer Leute hinweist. Er macht sich selber groß, indem er andere schlecht macht. Dass er seine eigene Ehre sucht, trennt ihn von diesem Zöllner, der doch eigentlich auf seine Gemeinschaft angewiesen wäre und der ein Recht gehabt hätte auf seine Gemeinschaft. Unser Verhalten in der christlichen Gemeinde darf nicht zu unserer eigenen Ehre geschehen. Ganz eindeutig hinterfragt Paulus hier unsere Motivation. Warum denken, reden und handeln wir so, wie wir es tun? In Johannes 5, Vers 44 kritisiert Jesus seine Gegner und ihr Verhalten und er sagt: Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander annehmt? Und die Ehre, die von dem alleinigen Gott kommt, die sucht ihr nicht. Für uns als Christen muss aber gerade die Ehre bei Gott, die Ehre bei Jesus im Mittelpunkt stehen. Das Ziel, dass Gott Freude haben kann an unserem Leben. Der große Wunsch, dass durch unser Verhalten gerade auch anderen Menschen gegenüber Gott groß gemacht wird, dass Gott geehrt wird. Jesus gibt uns in der Bergpredigt genau diesen Auftrag, Matthäus 5, 16. Lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen. Und dann steht da nicht, damit sie euch preisen oder euch loben, sondern damit sie euren Vater im Himmel preisen. Es geht um Gottes Ehre. Mit den ersten Versen von Kapitel 6 greift Paulus dann noch einmal zurück auf die wesentliche Motivation für unser Leben. Auf die Motivation, die er bereits in Kapitel 5, Vers 14 genannt hat. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Echte, biblisch verstandene Liebe hat nicht zuerst die eigene Ehre im Blick. Nicht zuerst das eigene Wohl, sondern zuerst das, was dem anderen Menschen gut tut, was ihm nützt. Und wenn wir das ernst nehmen, wenn wir uns danach richten, dann unterscheidet sich unser Verhalten natürlich ganz, ganz wesentlich von dem, was heute normalerweise in unserer Gesellschaft gilt, was als attraktiv gilt und was auch praktiziert wird von den meisten Menschen. Dass nämlich die meisten zuerst an sich selber denken. Und unser Verhalten muss sich sogar von dem unterscheiden, was Nichtchristen tun. Paulus schreibt in 1. Korinther 2, Vers 14, der natürliche Mensch, der Gott nicht kennt, der ohne Gottes Wort lebt, der vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit, er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden. Geistlich beurteilen kann aber nur der selber geistlich ist, das heißt vom Geist Gottes erfüllt. Und genau als solche spricht Paulus damals die Galater an, hier in unserem Text, und genau als solche spricht Gott jeden von uns an, wenn wir an Jesus glauben. Ihr seid geistlich, heißt es hier in Vers 1. Ihr seid geistlich. Und von solchen Leuten ist dann auch ein entsprechend geistliches Leben zu erwarten. Sonst ist da irgendwo ein Widerspruch. Von uns ist geistliches Leben zu erwarten, und zwar nicht nur in der Theorie, nicht nur in dem, was wir sagen, sondern ganz praktisch im tagtäglichen Leben, in unseren, in Anführungszeichen, normalen Lebenssituationen. Sehr aufschlussreich ist dann, was dann bei dieser praktischen Hilfestellung an erster Stelle steht, hier in unserem Text. Da ist zunächst nicht die Rede von äußerer Hilfe, etwa durch Nahrung oder Kleidung oder andere materielle Güter. Am Anfang steht noch etwas, was viel, viel wichtiger ist. Das Ziel nämlich, dass in unserem eigenen Leben und dass im Leben von allen anderen Menschen nichts zwischen uns und Gott steht. Und wo es da doch Verfehlungen und Sünde gibt, da ist es das oberste Gebot, dass diese Verfehlungen ausgeräumt werden. Das ist noch wichtiger, viel wichtiger als das körperliche Wohlergehen. Als Nachfolger Jesu wissen wir, was gemessen am Wort Gottes Verfehlungen und Schuld sind. Und wir wissen auch, wie wir im eigenen Leben von solchen Verfehlungen wieder loskommen. Nämlich, indem wir unsere Schuld bekennen und dann die Vergebung Jesu in Anspruch nehmen. Und genau diesen Weg haben wir mit anderen Menschen zu gehen. Mit anderen Menschen, die diesen Weg noch nicht kennen und die ihn vielleicht zum ersten Mal gehen. Dafür sollte bei jedem Einzelnen von uns die Zeit da sein, dass wir mit einem anderen Menschen über sein Leben reden, dass wir bereit sind, ihm zu zeigen, was von der Bibel her falsch und was richtig ist, und dass wir dann auch bereit sind, wenn der andere das will, mit ihm zu beten und mit ihm seine Schuld vor Gott auch zu bekennen, seine Schuld an der richtigen Stelle abzugeben, nämlich bei Jesus. Solche ganz praktische geistliche Hilfe ist nicht nur notwendig, wenn es um die Bewältigung unserer Schuld geht, sondern auch da, wo wir selber oder wo Menschen neben uns unter der Last ihres Lebens leiden, wie es in Vers 2 heißt. Einer trage die Last des anderen. Leider ist das ja unter uns Menschen so, dass man die negativen Seiten lieber für sich selber behält. Auch Angst und Zweifel, die heute so vielen zu schaffen machen, die erzählt man lieber nicht einem anderen weiter. Ich denke aber, bei uns in der christlichen Gemeinde soll es immer mehr dazu kommen, dass Vertrauen entsteht untereinander und dass wir das gegenseitige Vertrauen da ist, dass wir selber bereit werden, anderen zu helfen und dass wir und andere bereit werden, uns helfen zu lassen, Hilfe von anderen anzunehmen. Zu zweit oder zu mehreren trägt sich vieles, was uns zu schaffen macht, sehr, sehr viel leichter. Und oft kommt es tatsächlich nur auf den ersten Schritt an, sich einmal von jemand helfen zu lassen, und dann gehen die weiteren Schritte sehr, sehr viel einfacher. Und dazu möchte ich uns ganz einfach ermutigen, ob wir Hilfe geben oder ob wir Hilfe annehmen. Einer trage die Last des anderen. Tragen, das geht auf gar keinen Fall so aus der Distanz, dass ich einem anderen so aus gewisser Entfernung alles Gute wünsche. Um die Last des anderen zu tragen, muss ich ihn kennenlernen, muss ich bereit sein, mich ganz auf seine persönliche Situation einzulassen und muss ich dann auch bereit sein, wirklich zuzupacken und etwas einzusetzen, damit es dem anderen wirklich hilft. Paulus beurteilt dann ein solches liebevolles, helfendes Verhalten folgendermaßen. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Jetzt ist auf einmal wieder die Rede vom Gesetz und jetzt hier an dieser Stelle ganz positiv, im Gegensatz zu vielen anderen Stellen im Galaterbrief, wo negativ vom Gesetz die Rede ist. Aber selbstverständlich gilt auch hier an dieser Stelle, dass das Gesetz kein Mittel ist, um Wohlgefallen vor Gott zu finden. Auch hier ist das Gesetz kein Weg zum Heil. Andererseits gilt aber, wenn wir erneuerte Menschen sind, dann haben wir als erneuerte Menschen auch zu leben und dann ist es auf gar keinen Fall gleichgültig, wie wir handeln. Dann ist das Gesetz entscheidend als Leitlinie Gottes für ein Leben in seinem Willen. Wir haben, und ich denke, wir können sagen, wir haben glücklicherweise, gnädigerweise verbindliche Maßstäbe für unser Leben als Christen. Das Gesetz Christi zu erfüllen bedeutet dann, dass bei uns das, was Jesus will, und das, was er uns sehr deutlich in seinem Wort sagt, in die Praxis umgesetzt wird. Das Gesetz Christi tritt ja nicht von außen so als irgendetwas Fremdes oder Zwanghaftes an uns heran, als etwas Forderndes, sondern es entfaltet sich aus unserem Innern heraus von dem Geist her, mit den Jesus in uns hineingelegt hat. Oder, um es mit anderen Worten Jesu aus Johannes 15, Vers 5 zu sagen, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Das bedeutet es, das Gesetz Christi zu erfüllen. In Vers 3 warnt Paulus dann vor der Überheblichkeit anderen Menschen gegenüber. Er will, dass wir in der rechten Einstellung anderen Menschen begegnen. Die Galater damals wussten, wen Paulus damit meinte. Die nämlich, die meinen, wir haben besondere Glaubenserkenntnisse. Wir haben ein Mehr an Glauben, das uns von anderen positiv unterscheidet. Wir sind vielleicht aufgrund unserer Glaubenspraxis und scheinbaren Schuldlosigkeit bessere Gläubige als andere. Und leider gibt es ja auch heute genau diese Einstellung bei manchen, die sich Christen nennen. Paulus widerlegt eine solche Einstellung und Selbsteinschätzung hier schonungslos. Und er sagt, wer meint, dass er etwas ist, obwohl er doch nichts ist, der betrügt sich selber. An dieser Stelle wird wieder ganz deutlich, dass Paulus keine bloße Theorie bringt, sondern dass er aus eigener, aus persönlicher Erfahrung redet. Was Paulus hier schreibt, das hat er vor Damaskus sehr, sehr hart an der eigenen Person erleben müssen. Paulus hielt sich ja für einen besonders frommen Juden, für einen der gelehrtesten Schriftausleger, für einen, der am konsequentesten die Gebote Gottes eingehalten hat, für einen, den die meisten Juden an Glauben, an Frömmigkeit niemals einholen würden. Und dann erfährt er von Jesus selber vor Damaskus, dass er sich selber betrogen hat. Was Paulus für Verehrung Gottes hielt, das war in Wirklichkeit Feindschaft gegen Gott. Was er für die konsequente Umsetzung von Gottes Willen hielt, das war in Wirklichkeit gegen Gottes Willen. Und deshalb zieht er dann die Konsequenz in Vers 4, jeder prüfe sein eigenes Werk. Selbstkritik macht demütig und bewahrt uns davor, uns anderen Menschen gegenüber schlecht zu verhalten, andere Menschen gering zu achten. In 1. Korinther 4, Vers 7 stellt Paulus eine ganz, ganz wichtige Frage, die wir uns immer wieder einmal selber stellen sollten. Was hast du denn, was du nicht empfangen hast? Und die Antwort ist klar, überhaupt nichts haben wir, was wir nicht empfangen haben. Von A bis Z verdanken wir alles in unserem Leben unserem Herrn Jesus Christus. Und deshalb gibt es für keinen einzelnen von uns irgendeinen Grund für ein Eigenlob oder sogar für die Überhebung über andere Menschen. Andererseits kann und soll uns diese Feststellung dann motivieren, anderen Menschen das Gleiche zu ermöglichen, was unser Leben erst zu einem wirklich echten, lohnenden Leben gemacht hat. Wenn ich von Jesus so reich beschenkt bin, dann habe ich doch auch allen Grund, mit den anderen so umzugehen, dass sie auf die Hilfe Jesu aufmerksam werden, dass andere diese Hilfe Jesu ebenfalls in Anspruch nehmen. Dass unser Leben diese Einladung Jesu widerspiegelt, das ist unsere Aufgabe als geistliche Leute oder wie es die Bibel sonst sagt, als Heilige. Erzbischof Söderblom aus Uppsala hat diese Aufgabe treffend so beschrieben. Heilige oder Geistliche sind Menschen, in deren Gegenwart es anderen Menschen leichter fällt, an Gott zu glauben. Ich denke, das ist eine sehr, sehr schöne und lohnende Aufgabe. Hier, und das wird in Vers 5 ganz deutlich, ist unsere Verantwortung für unser eigenes Tun im Blick. Jeder wird zunächst einmal seine eigene Last zu tragen haben, heißt es hier. Paulus verdeutlicht das in Römer 14, Vers 12, was er damit meint. Jeder von uns wird für sich selber Gott Rechenschaft geben müssen. Im Gleichnis von den anvertrauten Pfunden in Matthäus 25 sagt Jesus ganz genau, was er von uns will. Er will, dass wir das, was er an Gaben in unser Leben hineingelegt hat, dass wir das auch nutzen. Wenn wir vom Heiligen Geist erfüllt sind, dann muss ich das zeigen. Wenn wir Jesus kennen, dann muss das an unserem Verhalten ablesbar sein. Eine wesentliche Überprüfung, ob wir uns entsprechend verhalten oder nicht, kann so aussehen, dass wir uns Tag für Tag fragen, was habe ich mit den mir anvertrauten Pfunden heute gemacht? Wo habe ich diesen Reichtum heute für Jesus eingesetzt? Oder wo kann ich ihn eigentlich noch viel, viel mehr zum Wohl anderer Menschen und zur Ehre Jesu einsetzen? In Vers 6 nimmt Paulus wieder die Gemeinschaft der Glaubenden in den Blick. Damals gab es keine bezahlten Hauptamtlichen wie heute und deshalb hatte die Gemeinde den Auftrag, für den Unterhalt ihrer Lehrer zu sorgen. Ein anderes konkretes Beispiel aus der damaligen Zeit waren die Sammlungen für die verarmte Gemeinde in Jerusalem. Ganz unabhängig vom jeweiligen Beispiel waren das ganz konkrete Umsetzungen des Gebotes, einer trage die Last des anderen. Und das gilt damals und heute. Da, wo dem anderen etwas fehlt, was er für sein Leben braucht, ganz egal, ob das etwas Materielles oder etwas Geistliches ist, da, wo dem anderen etwas fehlt und wir das sehen, da sind wir herausgefordert, ihm zu helfen. Da dürfen wir nicht einfach vorbeigehen, sondern da haben wir entsprechend zu reagieren. Wie das im Einzelnen aussieht, das hängt von der jeweiligen Situation ab. Auch heute ist das nicht von vornherein klar und für alle Zeit festgelegt, was der Einzelne braucht. Und deshalb brauchen wir offene Augen und die Bereitschaft, da zu sein, wenn ein anderer unsere Hilfe braucht. Und ich denke, da gibt es für jeden von uns genug zu tun, innerhalb der Gemeinde und außerhalb. In Vers 7 unterstreicht Paulus mit sehr, sehr ernsten Worten, wie genau es Gott mit diesen Ordnungen nimmt, die er uns hier gibt. Mit diesen Ordnungen, wie wir uns zu verhalten haben. Wenn Gott uns seine Ordnungen gibt und das für, wenn er uns diese Ordnungen, diese Verhaltensregeln gibt, dann sind das keine Ordnungen, die wir beliebig einhalten können oder über Bord werfen können. Das sind auch keine Ordnungen, die wir heute beliebig durch andere menschliche Ordnungen ersetzen können, wie das leider sehr häufig geschieht. Gott hat uns in seinem Wort alles gesagt, was für unser Heil und was für ein glaubensmäßiges Leben notwendig ist. Und jetzt erwartet er, dass wir das ernst nehmen. Ich habe immer wieder erlebt, dass Menschen sagen, ja, so ernst wird das Gott doch nicht nehmen. Er wird schon ein oder zwei Augen zudrücken, wenn es um die Einhaltung seiner Ordnungen geht. Unser Text sagt etwas anderes. Hier steht, Gott lässt sich nicht spotten. Wenn Gott eine Richtung, eine klare Richtung angibt, dann ist es eben zu wenig, wenn wir diese klare Richtung nur so ungefähr einschlagen. Gott ist glücklicherweise nicht der Hampelmann, zu dem ihn viele in unserer Gesellschaft heute machen. Sein Wort gilt nicht nur so ungefähr und Gott ist nicht nur so zufrieden, wenn wir uns vielleicht an 50% in seinem Wort halten, sondern er will eine ganze Nachfolge. Gott will, dass wir uns absolut an sein Wort halten, dass wir dieses Wort so ernst nehmen, wie es hier steht und nicht weniger. Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Was wir jetzt aus unserem Leben machen und was jeder Mensch jetzt aus seinem Leben macht, das wird er vor Gott einmal vorzuweisen haben. Die Richtung, die wir jetzt einschlagen in unserem Leben, die gilt dann auch und die entscheidet endgültig über das Lebensziel, an dem wir ankommen. Gott akzeptiert unsere Entscheidung positiv oder negativ. Und jetzt sagt Paulus, gibt es zwei Möglichkeiten, wie wir uns verhalten können. Und diese beiden Möglichkeiten haben genau festgelegte Konsequenzen, die ganz sicher eintreffen werden, weil Gott es hier so sagt. Entweder, und jeder Mensch entscheidet sich für eine der Möglichkeiten, entweder ich setze auf mein eigenes Können, auf meine eigenen Möglichkeiten, auf meine eigenen Pläne, die ich für mein Leben habe, auf meine eigene Gerechtigkeit, die ich mir so nach und nach erarbeiten kann. Oder ich setze nur auf das, was Gott allein mir geben kann, auf seine Möglichkeiten, auf seine Rettung durch Jesus Christus und auf seine Gerechtigkeit, die ich durch den Glauben an Jesus Christus erhalte und die dann auch einen Wert hat in den Augen Gottes. Jesus wird uns niemals zu einer bestimmten Wahl zwingen, aber er zeigt uns sehr deutlich, wie unterschiedlich sich unsere Wahl auswirkt und die Wahl jedes Menschen. Unsere eigenen Möglichkeiten enden im Verderben, auch wenn viele das heute wegdiskutieren, dass es das überhaupt gibt. In der Bibel steht es so und deshalb nehmen wir das so ernst. Der Weg Gottes, zu dem er uns einlädt, führt dagegen zum ewigen Leben. Oder um es mit dem bekannten Vers aus Römer 6, Vers 23 zu sagen, der Sünde Sold ist der Tod, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Man kann heute immer wieder hören, so schwarz-weiß darf man das doch nicht mehr sehen. Das ist viel zu hart, so ein Entweder-Oder aufzustellen. Wir müssen das etwas abschwächen und als moderne Menschen etwas differenzierter zu sehen. Da gibt es sicher noch ganz andere Möglichkeiten, an die die Schreiber der Bibel gar nicht gedacht haben. Was hier steht, ist nicht Meinung irgendwelcher Schreiber, sondern der Wille Gottes. Und deshalb gibt es das, was heute viele als schwarz-weiß bezeichnen. Gott redet so klar, weil es um Leben oder um Tod geht. Eine dritte Möglichkeit gibt es da nicht. Wer auf sich selber setzt, auf seine Möglichkeiten, der wird Verderben ernten. Und wer Jesus vertraut, der wird das Leben ernten. Das ist und das bleibt der Maßstab Gottes für uns und für alle anderen Menschen. Gott lässt sich nicht spotten und er ändert auch seinen Plan nicht, nur weil das heute scheinbar moderne Menschen so gerne hätten. Wer entsprechend sät, wird entsprechend ernten. Das ist aus der Landwirtschaft ganz klar. Und Ernten ist hier ein Bild für das letzte Urteil Gottes. Ein Hinweis darauf, was wir am Ende unseres Lebens erhalten werden, was wir ernten werden. Was unter unserem Leben steht als Urteil Gottes, entweder Gelungen oder Misslungen, entweder Leben oder Verderben. Wenn unser Verhältnis zu Jesus über unsere Rettung entscheidet, dann haben wir unseren Mitmenschen eine Erlösungslehre weiterzugeben, die sich genau darauf konzentrieren muss. Eine Erlösungsbotschaft, die nicht nur beim irdischen Leben hängen bleibt, wie ja das leider heute in der Kirche sehr stark propagiert wird, unter den Schlagworten Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung. Das sind sicher wichtige Themen, aber das ist zu wenig, wenn es um das Verhältnis zu Gott geht. In Vers 9 zieht Paulus dann ganz praktische Konsequenzen aus der Tatsache, dass wir als Christen wissen, was Bestand hat und was nicht in und nach diesem Leben. Wenn am Ende nur das zählt, was Gott in und durch uns gewirkt hat, dann muss in unserem Leben das der Maßstab sein, so zu handeln, wie Jesus will und alles andere wegzulassen. Auch wenn viele unserer Mitmenschen das für überholt und unwichtig halten. Wir wissen, wenn wir Gottes Willen tun, dann tun wir eben nichts Überholtes, sondern das, was in der Zukunft in Gottes neuer Welt das Lebensprogramm sein wird. Wir sind als Christen nicht von gestern, sondern immer, immer schon aktueller als alles andere, was sich heute für zeitgemäß hält. Lasst uns Gutes tun, steht hier. Gutes tun auch dann, wenn oft gar nicht sofort klar wird oder sichtbar wird, dass sich das lohnt. Viel wichtiger als dass wir sehen, was dabei herauskommt, ist doch, dass wir das tun, was Jesus will. Das ist ein Echtheitsmerkmal unseres Glaubens. Wir haben das bereits in Galater 5, Vers 6 gehört. In Christus Jesus gilt weder die Beschneidung, noch das Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig wird. Vers 10 zeigt, wem diese tätige Liebe gelten soll. Zunächst einmal jedem Menschen ohne Unterschied. Ganz egal, von welchem Hintergrund er herkommt oder wo er heute steht. Jesus hat uns nicht nur zu einem Teil unserer Mitmenschen hingesandt, sondern zu allen. Jeder Mensch hat zunächst einmal das Recht darauf, dass ich und dass wir ihn als Menschen, als wertvolles Geschöpf Gottes ansehen, dass wir ihn wertachten und entsprechend liebevoll mit ihm umgehen. Bei uns darf nicht geschehen, was man von anderen Organisationen immer wieder hört, ganz speziell etwa von islamischen Hilfsorganisationen, die auch bei äußerlicher Hilfe oft nur die berücksichtigen, die entweder schon Moslem sind oder die bereit sind, für diese Hilfe Moslems zu werden. Dazu haben wir kein Recht. Wir haben kein Recht, irgendeinen Menschen wegen irgendeinem Grund auszuklammern. Jesus sendet uns zu allen Menschen. Darüber hinaus hat dann selbstverständlich, und das erwähnt Paulus hier auch, darüber hinaus hat selbstverständlich die christliche Bruderliebe ihre volle Berechtigung, ihren ganz, ganz wichtigen Platz. Und ich denke, das ist auch da bei uns. Aber das andere sollten wir da nicht vergessen. Paulus weiß sehr gut, dass wir Menschen in der großen Gefahr stehen, Dinge zwar begriffen zu haben, sie dann aber nicht in die Praxis umzusetzen. Und deshalb schärft er uns auch hier immer wieder ein, ganz dringlich, lasst uns etwas tun. Lasst euren Worten, eurem Bekenntnis auch Taten folgen. Und wenn Paulus hier bereits sagt, solange wir noch Zeit haben, wie viel mehr müssen wir uns das dann sagen und sagen lassen, solange wir noch Zeit haben, wo die politische und gesellschaftliche Situation sich heute auch in unserem Land immer mehr so zuspitzt, dass es vielleicht in ein paar Jahren gar nicht mehr so möglich ist, unsere christlichen Aktivitäten so zu tun, wie das jetzt noch möglich ist. Und deshalb sollten wir diesen Vers ganz, ganz ernst nehmen. Vers 11 unterstreicht noch einmal die Verbindlichkeit und Autorität des ganzen Briefes. Paulus selber steht als Bote Jesu Christi selber hinter diesem gesamten Inhalt. Es bestand damals die Gefahr, dass falsche Briefe im Umlauf waren und dass Irrlehrer sich mit der Autorität und gelegentlich sogar mit dem Namen eines Apostels geschmückt haben, um ihre eigenen Lehren in die Gemeinde hineinzubringen. Paulus sagt, ich schreibe selber, mit eigener Hand. Das ist ein Argument für die Echtheit dieses Briefes und dieser Botschaft. Und darüber hinaus ein Argument für die Echtheit der biblischen Bücher. Dass heute immer wieder gesagt wird, es hätten sich unechte Dinge in die Bibel eingeschlichen, das widerspricht ganz einfach den Tatsachen. Dass Paulus noch einmal seine Verfasserschaft betont, das unterstreicht zusätzlich auch die Wichtigkeit dieses Briefes. Das Ziel seiner Arbeit besteht darin, das Evangelium weiterzusagen und seine Gemeinden dann auf diesem Kurs des Evangeliums zu halten. Und Paulus will das tun mit allen ihm zur Verfügung stehenden Kräften, mit ganzer Eindringlichkeit. Deshalb betont er am Schluss noch einmal, dass er selber schreibt und das auch so meint, wie er es geschrieben hat. Entgegen dem, was er selber will, entlarvt Paulus in Vers 12 und 13 noch einmal die unlauteren, die unehrlichen Motive seiner Gegner, dieser Irrlehrer, die Leichtgläubigkeit der Galater ausnützen. Paulus nennt Fehlentwicklungen deutlich beim Namen. Und auch damit muss er uns ein ganz großes Vorbild sein, gerade für unsere Zeit, wo so viele Fehlentwicklungen deutlich zu sehen sind. Paulus macht deutlich, wo es um die Wahrheit geht, da ist eine falsche Zurückhaltung nach dem Motto Einheit um jeden Preis fehl am Platz. Es darf keine Einheit auf Kosten der Wahrheit geben. Die Wahrheit ist immer wesentlicher. In diesen Versen wird auch ein geistliches Grundgesetz deutlich. Es ist die Mentalität, die Eigenart eines Sektenoberhaupts, eines Irrlehrers, dass er sich durch seinen Einfluss auf seine Anhänger persönliches Ansehen, persönlichen Ruhm verschaffen will. Sektiererische, menschliche Lehren und religiöse Gruppierungen sind immer, und das ist ein deutliches Merkmal, am eigenen Ruhm interessiert. Wer dagegen in der rechten Weise Jesus nachfolgt und ihm dient, der wird nicht den Ruhm, der Jesus allein steht, zusteht, der wird diesen Ruhm nicht für sich selber beanspruchen, wenn er Jesus richtig kennt und Jesus richtig nachfolgt. Wie sehr diese Irrlehrer in Galatien nur am eigenen Wohl interessiert waren, wird auch daran deutlich, dass sie nicht bereit waren, für ihre Überzeugung zu leiden, wie Paulus das getan hat. Diese Leute waren nicht mal bereit oder nicht fähig, selber das zu tun, was sie von ihren Zuhörern gefordert haben, und sie haben sich dadurch als unglaubwürdig entlarvt. Diese Leute haben den Menschen nach dem Mund geredet, um ja gut angesehen zu sein, und sie sind so dem Widerspruch aus dem Weg gegangen. Und das ist wieder ein Punkt, der heute so deutlich zu sehen ist. Wer heute in unserer Zeit so allgemein religiös daherredet, der bekommt Beifall von allen Seiten. Wer heute alle möglichen religiösen Systeme nebeneinander gelten lässt, der braucht nicht zu befürchten, dass ihm widersprochen wird, weil sich dann ja jeder Mensch ernst genommen fühlt mit dem, was er glaubt oder was er nicht glaubt. Widerspruch wird allerdings, wie bei Paulus damals, sehr schnell laut da, wo der eine Weg, Jesus Christus, als der allein Richtige verkündigt wird. Aber genau dazu haben wir den Auftrag von unserem Herrn, das zu sagen, dass das der einzige Weg ist, selbst wenn das heute vielen unserer Zeitgenossen nicht in den Kram passt. Aber genau das ist der Inhalt des biblisch verstandenen Evangeliums. Dieses eine Evangelium, das macht Vers 14 deutlich, dieses eine einzige Evangelium vertritt Paulus mit ungeteilter Konsequenz. Er sucht keine eigene Ehre und er ist bereit, jeden Preis zu zahlen für Jesus. Sein Leben hat ein einziges Thema: Jesus, der für uns Gekreuzigte. In Philipper 1, 18 kann Paulus in einer Situation, als er wegen seines Glauben Sie im Gefängnis sitzt, sagen, was tut's aber? Wenn nur Christus verkündigt wird, auf jede Weise. Und Paulus ist da, egal ob er lebt oder stirbt, Hauptsache, Jesus wird verkündigt. Paulus hat die richtigen Prioritäten in seinem Leben gesetzt. Weil Paulus ein Knecht Jesu ist, deshalb weiß er auch, ich bin nicht mehr abhängig von dieser Welt. Ich bin nicht mehr abhängig von dem Urteil irgendwelcher Leute, die geistlich gesehen gar nicht wissen, um was es eigentlich geht, was eigentlich entscheidend ist in dieser Welt. Entscheidend ist nicht, was irgendwelche Leute über mich denken, sondern was Jesus über mich denkt. Von ihm bin ich ganz abhängig. Und genauso dürfen wir das auch denken und tun. Weil Paulus das weiß, deshalb kann er und deshalb kann jeder von uns mit Autorität reden, wenn er Jesu Wort weitergibt. Nicht zur eigenen Ehre, sondern zum Lob unseres Herrn. Vers 15 zeigt, dass das, was für Paulus gilt, auch für alle anderen Menschen gilt. Vor Gott zählen nicht die Maßstäbe dieser Welt. Irgendwelche äußeren Vorbedingungen oder die Herkunft eines Menschen sind überhaupt nicht mehr wesentlich. Entscheidend ist nicht, was ich einmal war oder was wir durch unsere eigene Kraft fertiggebracht bzw. versäumt haben, sondern das, was Jesus durch uns und mit uns gemacht hat und noch machen will. Eine neue Kreatur. Einen ganz neuen Menschen mit einem neuen Lebensfundament, mit neuen Lebensperspektiven, mit neuen lohnenden Zielen und mit der Gewissheit, als erneuerter Mensch bereits jetzt Teil der neuen Welt Gottes zu sein und das auch für alle Zeit zu bleiben. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das ist unsere Wirklichkeit, wenn wir an Jesus glauben. Wer diesen Maßstab, Vers 16, gelten lässt, dem und nur dem gelten der Frieden und die Barmherzigkeit Gottes. Dieser Maßstab gilt und wird für alle Zeit gelten und sich niemals ändern. Jeder Mensch wird danach beurteilt und jeder von uns kann bereits jetzt selber beurteilen, wo er an diesem Maßstab, an dieser Richtschnur gemessen steht. Versöhnung mit Gott und Freispruch im Gericht gibt es nur für erneuerte Menschen. Und weil es um so viel geht, deshalb kann Paulus gar nicht zu ernst reden. Er will, dass wir und dass die Leute damals das begreifen. Selbst wenn unter uns heute immer mehr Maßstäbe kaputt gemacht werden, bleibt das hier der Maßstab Gottes, nach dem wir uns zu richten haben. Nur dieser Maßstab führt zum gewünschten Ziel unseres Lebens, zum Segen jetzt in diesem Leben und zur Gnade im Gericht Gottes. Und das gilt dem Israel Gottes, der Gemeinde aus Juden und Heiden. In Vers 17 markiert Paulus einen Punkt, an dem er jede weitere Diskussion verweigert. Er hat jetzt in diesen ganzen 6 Kapiteln sehr klar und sehr ausführlich dargelegt, was die Wahrheit ist. Und das gilt. Darüber hinaus ist nichts weiteres zu sagen und von dem Gesagten darf nichts abgeschnitten werden. Und wer jetzt weiter an dieser klaren Wahrheit herumoperieren will, der macht nicht nur Paulus Mühe, sondern zeigt, dass er gar nicht bereit ist, sich der Wahrheit zu stellen und Jesus gegenüber gehorsam zu sein. Wie am Anfang zeigt Paulus auch hier noch einmal, in wessen Auftrag er unterwegs ist. Er leidet für die Sache Jesu und er leidet für und mit der Gemeinde als Knecht und Eigentum Jesu Christi. Und deshalb hat das, was er sagt, so große Verbindlichkeit. Im letzten Vers, Vers 18, steht ein großartiger Segensspruch. Und dann als zusätzliche Vergewisserung das Amen. So ist es. Das ist gewiss wahr und das gilt für diese ganzen 6 Kapitel. So und nicht anders soll und wird es sein. Und das sehen wir bei Paulus immer wieder, dass er sagt, ich bin gewiss. Genau davon müssen wir uns als Christen anstecken lassen. Auch wenn leider heute viele Menschen der Meinung sind, das sei sehr verdächtig, wenn jemand sagt, ich weiß, ich bin gewiss. Die Gewissheit, so steht sie in der Bibel und deshalb dürfen wir sie annehmen. Das sagt Paulus immer wieder und diese Gewissheit soll zu unserer Gewissheit werden. Das ist ganz wichtig für unseren Glauben. Wenn wir nur so auf ungefähre Ahnungen angewiesen wären, dann wäre das ein sehr, sehr schwaches Fundament für unseren Glauben. Mit der Gewissheit, die Paulus uns hier vermittelt, werden wir in der Lage sein, auch Unwahrheit und Irrlehre zu entlarven. Und dann, nur mit dieser Gewissheit, werden wir fähig sein, auf dem richtigen Kurs unseres Glaubens zu bleiben. Amen.